Thema ist jetzt hier, was, wenn ich die Gebote nicht gehalten habe? Also es ist eigentlich eine Auftragspredigt gewesen von Jesus Freaks Remscheid, weil die nämlich in den letzten Wochen und Monaten quasi eine ziemlich lange Predigtreihe hatten zum Thema 10 Gebote, Bergpredigt etc. pp. Alles, was dann noch damit einhergeht. Moment. Grundsätzlich dreht sich ja, finde ich, im Christentum doch einiges, vor allem irgendwie, wenn es um Außenwirksamkeit geht, immer wieder um die 10 Gebote. Also es begegnet mir ganz oft, dass irgendwie selbst Leute, die halt nie so viel mit Glauben zu tun haben, doch irgendwie immer was mit 10 Geboten anfangen können. So mit diesem, dass so dieser christliche Verhaltenskodex oder so durchaus bekannt ist und man manchmal auch denkt irgendwie, oder ich von Leuten höre, dass es gar nicht so sehr um einen, gelebten Glauben geht, sondern mir häufiger begegnet, dass Leute das Gefühl haben, irgendwie es geht hauptsächlich darum, dass ich quasi nach einem gewissen Kodex lebe. Außerdem finde ich das Thema auch für uns interessant, deswegen, weil wir uns ja gerade einige von euch in kleinen Gruppen mit diesem Thema Würde Jesus bei IKEA einkaufen, also dieses Buch, wo es sich auch um soziale Gerechtigkeit dreht, beschäftigt. Und dann halt auch die Frage, was ist eigentlich die Verhaltensmaxime, die Jesus so an den Tag legt, wo er sagt, lebt so, das gefällt mir super. Und was mache ich denn dann, wenn ich feststelle, irgendwie mein Verhalten kollidiert eigentlich, global gesehen, auch mit der Verhaltensmaxime, die da Jesus so vorgibt. Was also, wenn ich die Gebote nicht gehalten habe? Was, wenn wir, sei es nur haarscharf, an der von Gott vorgegebenen Verhaltensmaxime vorbeileben oder vorbeigelebt haben? Ich habe ein paar verschiedene Strategien, die andere Menschen angewendet haben, kurz für euch. Also ihr könntet zum Beispiel, wie im Alten Testament, ein Täubchen opfern, um ein bisschen Vergebung zu erlangen. Ihr könntet euch, wie es im Mittelalter eher praktiziert wurde, ein bisschen mit einer Peitsche auf die Brücken schlagen und öffentliche Selbstkasteiung an den Tag legen und damit versuchen, irgendwie wieder gut zu machen, als Zeichen der Buße. Ihr könntet euch verstecken, das haben Adam und Eva als Strategie gewählt. Ihr könntet schwindeln, wie Kain, der dann darstellt, wo mein Bruder ist, keine Ahnung. Ihr könntet euch zu Boden werfen und Angst vor Jesus haben, wie zum Beispiel Petrus, der dann laut ruft, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Ihr könntet es auf andere schieben, wie, das war ebenfalls eine Strategie von Adam, da wird zitiert, die Frau, die du mir zugestellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Oder ihr könntet auch euch besonders anstrengen, um es irgendwie wieder gut zu machen. Und damals, ich weiß nicht, ob ihr das auch damals immer mal wieder gehört habt, es war damals ein viel bewegtes Beispiel, der alten Oma über die Straße zu helfen und darüber zu diskutieren, ist es okay, wenn man der Oma über die Straße hilft, auch dann, wenn sie eigentlich gar nicht will. Was also, wenn ich gelogen habe, was, wenn ich getötet habe, geneidet habe, geizig war, wenn ich betrogen habe, was mache ich dann? Und natürlich waren die eben genannten Strategien jetzt nicht unbedingt welche, die zu empfehlen sind. Jetzt mal überlegt, wer von euch Kinder hat, wie gehen denn eure Kinder damit um, wenn sie Mist gebaut haben? Welche Form von Gerechtigkeit erwarten deine Mitmenschen oder deine Kinder von dir? Vielleicht deine Freunde oder deine Familie? Womit rechnen die dann, wenn sie dir gegenüber einen Fehler gemacht haben? Für welche Form von Gerechtigkeit stehst du? Da kommen wir später noch drauf zurück. Als kleine Vorrede, grundsätzlich, ich merke voll, ich bin bei diesem Thema absolut nicht fertig. Das heißt, ihr kriegt jetzt sozusagen bruchstückhaft das, wo jetzt gerade meine Erkenntnis steht. Ich habe das Gefühl, das spitzt sich in den letzten 10 Jahren ganz schön zu, dieses Thema. Beschäftigt mich schon ziemlich lange, ist schon lange auf meiner Liste an Themen. Und jetzt im Zuge von auch dieser Predigt bei den Remscheider Freaks, bin ich witzigerweise gestolpert über das Buch von Richard Rohr, Alles trägt den einen Namen. Und es ist, als ich das gelesen habe, es war ein bisschen so, als wenn der in Worte gefasst hätte, was ich schon seit Jahren, was sich so anbahnt, wo ich merke, irgendwas stimmt doch hier nicht mit dem, wie ich geprägt bin. Da kann doch irgendwas nicht ganz sauber sein in meiner Theologie. Das ist doch ganz komisch. Da stimmt das eine manchmal nicht mit dem anderen überein. Und da merke ich, da verändert sich gerade was in mir. Ich ahne, ich liege wie immer an einigen Stellen falsch. Aber das ist quasi so ein bisschen gerade der aktuelle Erkenntnisstand. Da würde ich euch gerne mit reinnehmen und am Ende hoffe ich ganz sehr, dass es euch dazu bringt, halt nach Gott zu suchen und mal zu gucken, wie er euch das Thema erklärt. Was tun also, wenn ich die Gebote nicht gehalten habe? Die erste Frage, die ich mir dafür gestellt habe, ist, wie geht denn Jesus eigentlich mit SünderInnen um? Wenn ich mich an meinen Teenager-Glauben erinnere, dann stelle ich fest, ich habe zwar irgendwie immer gewusst, dass Gott vergibt, und ich habe auch gewusst, dass Jesus mit, sogar mit SünderInnen gegessen hat und gesprochen hat, aber da war immer dieses komische Gefühl dabei, dieses, Jesus gibt sich sogar mit Sündern ab. Und ich finde, das fühlt sich ein bisschen für mich an, wie, so wie sich manche Menschen vielleicht mit Obdachlosen abgeben oder so. Sogar mit Obdachlosen. Menschen, die vielleicht stinken oder unangenehm sind, und dann ist es wie so ein halbes Netz. Da ist es so ein komisches, naja, nach vorne hin ist da ein Teil freundlich und irgendwie zuvorkommend und hilfsbereit, und aber nach hinten wird eigentlich dann doch die Nase gerümpft. Und so empfand ich das manchmal bei Gott. Als wenn der eine Teil von Jesus quasi zu mir sagt, ich liebe dich, mein Kind, auch mit deinen Fehlern, mit deiner Schuld. Und als wenn dann aber ein anderer Teil sagt, ja, aber du stinkst halt eben leider schon ganz schön, mein kleines sündiges Kind. Da müssen wir schon mal drüber reden. Also fast mit so einem kleinen Ekel, den ich mir gar nicht richtig erklären konnte. Nur die Hälfte des Jesus, den ich als Teenie kannte, war irgendwie voller Erbarmen, und die andere Hälfte war irgendwie voller Urteil. Und deutlich wird mir das unter anderem daran, wie ich auch mit Schuld umgegangen bin. Es ging ganz viel auch um mich selbst zu verbessern, selber die Sachen gut zu machen, manchmal sogar Selbstkasteiung, nee, im Sinne von, ich schlag mir mit der Peitsche auf den Rücken, ne? Das wäre übertrieben gewesen, aber schon so ein, wenn ich mich hier unter einschränke, dann wird es vielleicht besser, und dann gebe ich alles und der Jesus wird sehen, dass ich es richtig gut mache und bla bla bla. Aber da war eben dummerweise halt auch immer dieses Gefühl von diesem Jesus, der halt irgendwie die Nase rümpft. Der letztlich sagt, ja, mit dir, aus dir können wir schon was machen, auf jeden Fall, du bist doch mein geliebtes Kind. Das wird schon schwierig, aber wir kriegen das schon hin. Ich bin aus dem Roller, macht mein Kind Porsche, aber Roller ist besser als ein Porsche. Läuft schon irgendwie, und das war so irgendwie so eklig. Ich hatte als Teenie Gnade und Vergebung erlebt, und trotzdem habe ich immer dieses Gefühl von Urteil gehabt. Du bist eine Sünderin, aber ich, der Jesus, gebe mich auch mit Sündern ab. Heute würde ich behaupten, ich sehe diesen die Nase rümpfenden Jesus in der Bibel nicht. Und das Verrückte ist, dass auch die Leute, die den größten Mist gebaut haben, wo die ganze Gesellschaft damals wusste, dass die echt neben der Spur sind, die Leute reagieren nicht so auf diesen Jesus, als würde da jemand kommen, der sich vor ihnen ekelt. Jemand kommen, der sich für sie schämt. Jemand kommen, der so richtig die Arschbacken zusammenkneifen muss, um sich mit diesen dreckigen Sünden abzugeben. Sondern irgendwie ist dieser Jesus anders. Die Leute reagieren so anders auf ihn. Da haben wir zum Beispiel im Lukas 5 diesen Petrus, ne? Der erkennt, nachdem es diesen riesen Fischfang gegeben hat, dass er selbst ein, wie er sagt, sündiger Mensch ist. Und dann sagt dieser Petrus, geh weg von mir. Fast als hätte Petrus wie verstanden, also oder als wäre es für Petrus so gewesen, Mist, ich verstehe, ich bin eigentlich eklig, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und was Jesus aber dann sagt, ist nicht, ja, das stimmt, du bist schon so ein bisschen eklig, sondern dieser Jesus sagt, fürchte dich nicht, weder vor mir noch vor dir selbst, wäre vielleicht mein Add-on. Oder da haben wir diesen Zachäus in Lukas 19, ne? Ich ahne, der hätte nie einen von den noch so wohlwollenden Pharisäern zu sich nach Hause eingeladen, weil es irgendwie immer unangenehm gewesen wäre. Du hättest jemanden eingeladen, wo du genau weißt, der lungert zwar an deiner Bude mit rum, aber du weißt eigentlich genau, der denkt sich, na, was ist denn das für einer? Also ich bin ja viel besser. So dieses, kennt ihr das, dieses eklige Gefühl, wenn ihr genau wisst, Leute haben irgendwie eine komische Meinung vielleicht über euch, weil ihr dies oder das getan habt? Oder dann haben wir in Markus 9, ne, den Gelebten, den seine Freunde zu Jesus bringen. Und Jesus sagt, du brauchst dich nicht zu fürchten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Oder Matthäus 10, Jesus ist mit anderen Zolleinnehmern und Matthäus und Leuten, die halt bekannt sind als Sünder. Und statt dass Jesus irgendwie lange in dieser Runde, ne, es wäre ja die Gelegenheit, mal zu referieren über die Sünden und was die alle für einen Bockmist machen, sagt Jesus in dieser Situation zu einem anderen Menschen, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Sünder brauchen einen Arzt. Ich finde es ganz spannend, dass den Satz, den ich gelesen habe im großen Bibellexikon, und da ist mir bewusst geworden, ja voll, ne? Also Jesus entfaltet keine große Sündenlehre im Neuen Testament. Worüber er super viel spricht, ist auf jeden Fall dieses kommende Reich Gottes, dieses, er ist da, und über das, was er für eine Rolle einnimmt, über den Charakter Gottes und sein Wesen. Wenn ich also irgendwie den Umgang von Jesus mit Sündern sehe, dann bemerke ich oder wird mir bewusst, dass Jesus am Ende immer nur die ausgeschlossen hat, die die Erkenntnis verweigert haben, dass sie ebenfalls stinknormale Sünder sind. Ich habe das mal aufgeschrieben. Das Einzige, was Jesus ausschloss, war das Ausschließen selbst. Und das finde ich ganz maßgeblich, auch für uns als Gemeinde. Und ich wünsche mir, dass das von Herzen, und das sehe ich ganz viel bei uns auch, eine Maxime ist. Dass wir einschließen. Immer einschließen. Versuchen, das Herz so groß wie möglich zu halten und einschließen. Und was mir bewusst wird, wenn es um das Thema Sünde geht, ich glaube, da müssen wir nochmal einen Schritt zurückgehen und so quasi die Art der Gestaltung dieser Welt und seiner Schöpfung angucken, weil ich glaube, dass alles auf Gemeinschaft und Verbundenheit ausgelegt ist. Ja, ich tick auch ganz stark Verbundenheit. Das ist eine meiner Stärken auf jeden Fall. Das heißt, ich nehme das Leben und die Welt sehr stark mit dieser Brille wahr. Das heißt, wenn ich über sowas rede, hat es immer eine gewisse Überbewertung, auf jeden Fall. Und doch glaube ich, dass es uns gut tut, das wieder mehr in den Fokus zu rücken. Ich finde es schön, es gibt in der Menge Bibel gibt's eine schöne Übersetzung von diesen ersten Mose-Versen. Da steht, am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde aber war ohne Gestalt und leer, finster war es über dem Antlitz des Urchaos und die göttliche Geistkraft brütete über den Wassern. Gott sprach, Licht, und da war es Licht. Die meisten christlichen Traditionen gehen ja davon aus, dass man den Beginn der Welt vielleicht mit folgendem Zitat beschreiben könnte. Alle existierende Materie ist Ausfluss einer ersten Quelle, die ursprünglich nur als Geist existierte. Diese unerschöpfliche Primärquelle verströmte sich irgendwie in endliche sichtbare Formen. Er schuf alles vom Felsgestein bis hin zum Wasser, zu Pflanzen, Organismen, Tieren und Menschen. Alles, was wir mit den Augen sehen können. Und dann schreibt Rohr weiter. Dieser Selbsterweis jener ewigen Quelle, den man Gott nennt, war die erste Inkarnation, in Klammern der gebräuchliche Begriff für die Materialisierung oder Fleischwerdung des Geistes. Sie fand lange vor der zweiten Inkarnation statt, die personalen Charakter hatte und sich, wie Christen glauben, in und mit Jesus ereignete. Die franziskanische Tradition, Rohr ist Franziskaner, deswegen sagt, die Schöpfung ist die erste Bibel und sie existierte bereits 13,7 Millionen Jahre, bevor die zweite Bibel geschrieben wurde. Was Rohr hier sagt ist, dass Gott schon von Anbeginn der Zeit in seiner Schöpfung seinen Charakter gezeigt und präsentiert hat. In Römer 1 heißt es, Vers 19 bis 20, schreibt Paulus so schön, dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Und dann nach dieser ersten Inkarnation, diesem ersten Gott zeigt sich, Gott wird materiell, Gott zeigt, wie kreativ er ist, wie schön die Dinge zusammenpassen, wenn er Sachen gestaltet, wie hübsch das ist, ne? Wie oft man irgendwie Leute hört, die sagen, wow, ich bin in der Natur gewesen und ich bin voll Gott begegnet, weil es war irgendwie, diese Natur, die ist immer wieder für mich so ein totales Beispiel dafür, wer er ist. Und quasi das nicht zu vergessen, dass wir nicht reduzieren ihn und die Offenbarung seines Charakters nur in Anführungszeichen auf diesen Jesus, sondern dass wir auch verstehen, dass sein ganzer Charakter immer uns permanent umgibt mit allem, was uns umgibt. Ich zitiere Rohr nochmal, der hat es so schön formuliert, wir haben im Christentum den Fehler begangen, die Gegenwart des Schöpfers in der ganzen Schöpfung auf eine einzige Manifestation in menschlicher Gestalt zu reduzieren, auf Jesus. Alles Geschaffene besitzt irgendwie eine Art göttliche DNA, weil eben diese Geistkraft, wie diese eine Übersetzung gesagt ist, wie ausgebrütet hat, ins Leben gesprochen wurde, es wurde gestiftet. Und das Urteil, was Gott ausgesprochen hat, war sehr gut. Am Anfang geht dieser Gott mit seinen Menschen im Paradies spazieren. Genauso wie Gott in Jesus Mensch wird, so wird von einem Gott berichtet, der irgendwie permanent ganz nah ist, der ganz drin ist in seiner Schöpfung. Damit will ich nicht sagen, ich bin Pantheistin und würde sagen, ich kann den Baum anbeten, weil da steckt da doch ganz Gott drin. Das würde ich nicht sagen, überhaupt nicht. Sondern ich würde sagen, da hat es sich quasi gezeigt, sein Charakter im Baum, in der Blume, bla bla, offenbart. Dieser Gott stellt sich in 2. Mose 3 als der Ich Bin vor. Wesentlich wichtiger als die Frage, heißt Gott jetzt Gertrud oder Gerlinde, war die Frage, was ist Gottes Charakter? Und er nennt sich nach seinem Charakter als der ewig Seiende, der ewig Anwesende, der Ich Bin. Gott bietet seinem Volk, den Israeliten, den Bund an, bevor die überhaupt zugesagt haben. Dieser Gott, den ich in der Bibel sehe, der sucht permanent nach seinen Menschen. Dieser Jesus, von dem in der Bibel berichtet wird, der sucht permanent nach den Menschen und geht immer auf die Leute zu. Egal ob extreme Sünder, mittelschwere Sünder oder leichte Sünder. Das Problem eben gibt es immer nur dort, wo Leute sagen, nee, ich aber ne. Bei mir ist alles okay. Warum ist dieser Jesus gestorben, wenn wir über Sünde reden? Ich glaube, ich selber muss mir eingestehen, dass ich in bestimmten Zeiten meines Lebens und vielleicht sogar jetzt noch an einigen blinden Flecken unabsichtlich irgendwie an so einen komischen, tyrannischen, sadistischen, tobsüchtigen Gott geglaubt habe. Also das klingt jetzt extrem und ich merke aber trotzdem, da sind einige Denkmuster in mir, da kann ich nichts anderes wählen als dieses Wort tyrannisch, auf dessen Liebe eben leider kein Verlass ist. Und dabei geht es um diese Theorie des stellvertretenden Sühneopfers als Teil von einer im Christentum groß ausgebreiteten retributiven Gerechtigkeit. Da komme ich jetzt drauf. Was heißt das denn? Wenn wir davon ausgehen, dass Gott ein Gott vergeltender, also retributiver Gerechtigkeit ist, dann gehen wir von einem Gott aus, der Jesus am Kreuz geopfert hat, damit er irgendwie einen gerechten Ausgleich für eine Strafe schafft, die da gemacht werden muss. Das ist eine Art der Gerechtigkeit, die auf Vergeltung aus ist. Und im unvollständigsten Fall bedeutet diese Erklärung für den Tod von Jesus, dass es eine blutige Transaktion braucht, aufgrund eines Art beleidigten göttlichen Selbstgerechtigkeitsgefühls. Und da stellt Raw die Frage, und ich stelle mir die auch, ich habe da noch keine finalen Antworten, gibt es wirklich sowas in dieser Welt, die dieser Gott konstruiert hat, wie gute bzw. notwendige Gewalt? Ich zitiere ihn nochmal, weil ich das schön finde, was er hier schreibt. Bestenfalls hat uns die Theorie von der stellvertretenden Sühne gegen die wahre Wirkung des Evangeliums geimpft, indem sie uns vor allem veranlasst, Jesus zu danken, anstatt ihm aufrichtig nachzufolgen. Schlimmstenfalls hat sie dazu geführt, dass wir Gott als kalte, brutale Gewalt angesehen haben, als einen, der Gewaltakte verlangt, bevor er die eigenen Geschöpfe lieben kann. Und das schockiert mich. Ja, ich würde sagen, das ist Teil meiner Theologie gewesen. Dass es eine blutige Transaktion braucht, damit dieser Gott mich lieben kann. Und daraus resultiert natürlich dann dieses Gefühl von, was ich am Anfang geschrieben habe, dass dieser Gott sich eigentlich vor mir ekelt. Ich würde gerne mit euch ganz kurz angucken, diesen Unterschied. Wie gesagt, ich bin da noch nicht ganz final fertig. Zwischen restaurativer und retributiver Gerechtigkeit. Wenn ihr euch das mal anguckt, also diese Ansätze gibt es ja auch in der Mediation. Ne? Wir gehen jetzt mal raus aus dieser Betrachtung der Bibel und gucken mal im Allgemeinen danach. Ne? Bei retributiver, vergeltender Gerechtigkeit, da ist die Straftat, wird quasi verstanden als etwas verletzt den Staat oder das Gemeinwohl oder halt, keine Ahnung, so den Glauben, die Gottesbeziehung, wie auch immer. Und in restaurativer Gerechtigkeit geht es um Personen und Beziehungen. Bei vergeltender Gerechtigkeit zielt die Gerechtigkeit darauf ab, dass Schuld nachgewiesen wird, um dann das Strafmaß auszuloten. Und wenn ich diesen Satz lese, dann weiß ich, was damals in meinem Dorf passiert ist. Ja, wenn da jemand missgebaut hat, musste die Schuld nachgewiesen werden und dann ausgelotet werden, welches Strafmaß dieserjenige erfährt. Und in krassesten Fällen hat das bedeutet Ausschluss aus der Gemeinde, weil böser Sünder darf nicht sein. Und aber in restaurativer Gerechtigkeit geht es um die Identifizierung von Bedürfnissen und Pflichten, um Beziehungen zu korrigieren. Und das begegnet mir viel häufiger in der Bibel. Wenn wir gucken, Gerechtigkeit wird erstrebt durch den Konflikt zwischen zwei Gegnern. Das ist also eine Art Kampfmodell. Und auf der anderen Seite haben wir aber einen Dialog und gegenseitige Abmachungen. Win-Lose, es gibt das rechtliche, genau, das könnte ich vielleicht mal, das lasse ich, das überspringe ich mal. Ah ja, genau. Ich lasse es mal auf der hier. als ich diese Tabelle, die ist eigentlich von einem Dozenten, ich glaube Hamburger Uni oder so, kann ich euch, genau, den Vortrag kann ich euch zeigen. Als ich diese Tabelle gelesen habe, habe ich gedacht, ach du Scheiße, Mittelbach, voll ey, ach du Scheiße. Was habe ich denn von diesem Gott gedacht? Wo habe ich denn meine Theologie her? Um Gottes Willen, das ist ja furchtbar. Und also das können wir jetzt die Theologie geschichtlich herleiten, wo das herkommt, aus welchen Pamphleten, die sich dann verbreitet haben, wie das quasi auch in die Gesellschaft reingepasst hat, warum wir so sehr von diesem retributiven, vergeltenden Gedanken ausgehen. Aber das würde ich jetzt gerne mal überspringen, das könnt ihr auch gerne in dem Buch von Raw noch genauer nachlesen. Was ich schön finde, ist, dass in franziskanischer Tradition Gott niemals dafür bezahlt werden musste, seine Schöpfung zu lieben. Und das finde ich schön, dass nicht alle christlichen Strömungen auf diesen Zug aufgesprungen sind. Und am Ende, ne, auch ganz häufig, so wenn ich mir diesen Gott der Bibel angucke, ich habe die nie eingeordnet gekriegt, diese Sätze. Ne? Wenn Gott irgendwie sagt, ich will Barmherzigkeit und keine Opfer, und das schon im Alten Testament, wo es ja so eine riesen Opfertheologie gibt, und dann sagt Gott plötzlich, ich will Barmherzigkeit und keine Opfer. Und da gibt es ja verschiedenste solche Sätze. Die habe ich nie so richtig einordnen können. Und das macht es mir so viel leichter irgendwie zu verstehen. Ich glaube, Gott denkt viel restaurativer, als ich das denke. Ich weiß noch nicht, wie ich dazu stehe, ob ich sagen würde, Gott ist 100% restaurativ oder keine Ahnung, eine Aufteilung. Da habe ich noch keine finale Antwort dazu. Da muss ich gerade schwammig bleiben. Ich weiß nur, dass ich definitiv zu wenig restaurative Theologie in meinem Leben hatte und wahrscheinlich sogar noch habe. Ich zitiere Raw nochmal. Der göttliche Geist wandelt alles menschliche Leid, indem er sich mit dem Dilemma des Menschen identifiziert und ihm von Anfang bis Schluss in voller Solidarität beisteht. Dies ist die wahre Bedeutung der Kreuzigung. Das Kreuz ist nicht nur ein singuläres Ereignis. Es ist ein göttliches Statement, dass die Wirklichkeit die Form eines Kreuzes hat. Jesus wurde aufgrund einer Kollision von Widersprüchen, Interessenkonflikten und Halbwahrheiten getötet und zwischen den Ansprüchen des römischen Weltreiches und denen des religiösen Establishments seiner Zeit aufgerieben. Das Kreuz war der Preis dafür, dass Jesus in einer Mischwelt lebte, die zugleich menschlich und göttlich, gebrochen und doch ganz und gar heil war und ist. Er hing zwischen einem guten und einem bösen Räuber, zwischen Himmel und Erde, zugleich innerhalb der Menschheit und der Gottheit, in einem männlichen Körper mit einer weiblichen Seele, den Gedanken entfaltet er im Buch noch genau, vollständig und ganz und zugleich aufs Äußerste entstellt, all die wesentlichen Gegensätze. Nachdem ich kurz nochmal nett diesen Background von, es ist immer auf Ganzheitlichkeit, immer auf Verbundenheit, dieser Gott sucht immer Verbundenheit, der sucht immer uns, eingegangen bin, würde ich gerne zu der Frage kommen, wie gehen wir denn damit um, wenn wir Mist gebaut haben? Was machen wir denn damit? Und ich glaube, wir sind dazu berufen, so wie Jesus, das sichtbare Mitgefühl Gottes auf Erden zu sein. Ich glaube, für einen gesunden Umgang mit Sünde brauchen wir in erster Linie Mitgefühl. Ich glaube, Sünder brauchen keinen Richter, sondern Sünder brauchen einen Arzt. Wenn ich Mist baue, ich brauche keinen Richter, ich brauche einen Arzt. Ich brauche von Herzen einen Arzt. Die Zusammenfassung aller Gebote lautet, liebe Gott und Menschen mit ganzem Herzen und so weiter. Ne? Oder Matthäus 15, Vers 18, da wird deutlich, dass es ums Herz geht. Was dagegen aus dem Mund herauskommt, geht aus dem Herzen hervor. Und das ist es, was den Menschen verunreinigt. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken vor. Mordtaten, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, Verleumdung und Lästerung. Jede Sünde, jedes Verfehlen dieses hundertprozentigen Liebens, Hoffens und Glaubens ist in erster Linie immer Spiegel einer inneren Not. Unser Handeln entspringt unserem Herzen. Wenn wir stehlen, lügen, betrügen, geizig sind, neiden, gieren, dann sind da Bedürfnisse, die in uns nicht gestillt werden, weil da Not ist in uns. Und ich bin der Überzeugung, dass Jesus deswegen so gut mit Sündern umgehen konnte, weil Jesus von Herzen voller Mitgefühl für genau diese Not war. Wenn Jesus immer wieder sagt, dass er uns frei von Schuld machen will, dann geht es darum, nicht einfach nur oben drüber unser Verhalten glatt zu bügeln, sondern es geht darum, wirklich voll und ganz das Herz wo wir uns selbst im anderen zum Beispiel hassen. Also ganz praktisch, was tun wir, was tust du, wenn du nicht zu 100% geliebt, gehofft und geglaubt hast? Hier meine Vorschläge. Erstens. Bim, bim. Das will ich mir angewöhnen. Und zwar geh in den Dialog mit dir selbst, finde die Not, die die Sünde als Reaktion braucht und wende dich dir selbst so wie Jesus fürsorglich zu. Ich glaube, das ist mein erster Schritt, den ich mir von uns wünsche, dass wir das mit uns selbst praktizieren und dass wir das nach außen tragen. Wenn du deine Not kennst, dann sei gegenüber dir voller Mitgefühl. Ich rede von Mitgefühl, nicht von Selbstmitleid. Und geh damit zu Jesus. Jeder unserer Sünden sollte uns am Ende eigentlich näher zu Jesus ziehen. So wie ein Kind, was sich gestoßen hat. Das würde sich ja auch nicht dafür schämen, so doof gewesen zu sein, sich verletzt zu haben, sondern dieses Kind wird immer intuitiv zuallererst zu seinen Eltern rennen und sich trösten lassen. Lasst uns so mit Sünde umgehen. Wenn wir Mist bauen, da verkackt haben, verletzen, wie auch immer, lasst uns wie dieses Kind zu diesem Jesus rennen und uns in die Arme nehmen. Lass dich umarmen, trösten und lieben. Ich weiß, dass das manchmal gar nicht so einfach ist, vor allem dann, wenn sich dieser Jesus eben nicht so nah anfühlt. Und vielleicht hilft uns dann, deswegen auch dieser längere Exkurs zum Thema erste Inkarnation in Gottes Schöpfung, vielleicht hilft uns diese Perspektive, dass dieser Gott uns permanent umgibt. Und auch dann, wenn wir emotional vielleicht gerade nie an ihn rankommen, dann ist er trotzdem im Garten sichtbar, sein Wesen immer und permanent präsent. Und vielleicht hilft uns das, quasi dann, wenn wir ihn nicht spüren, dann vielleicht bewusst in diese Natur zu gehen und uns bewusst zu machen, dass das eine Inkarnation seines Wesens ist. Ja, wenn dieser Jesus schon nie in Menschengestalt neben mir sitzen kann, dann kann ich mich trotzdem in den Baum stellen. Das klingt ein bisschen so, als würde ich euch auffordern, Bäume zu umarmen. Könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht, aber genau. Trotzdem halt, dieses, ne? Genau. Ich denke, dass die Mission von Jesus davon bestanden hat, zu heilen und nicht zu verdammen. Wir heilen in seiner Gegenwart. Das würde ich sagen, das habe ich von Herzen erlebt, in seiner Gegenwart zu heilen. Und dann würde ich sagen, im Umgang mit Sünder, steh dazu. Von Herzen steh dazu. Jesus deckt ja auch Schuld nie zu und bügelt mal schnell drüber, sondern Jesus benennt die, ne? Jesus sagt nicht nur, fürchte dich nicht, sondern Jesus sagt auch, deine Sünden sind dir vergeben. Ja, alle anderen halten dich für einen Sünder und ja, ich sage dir, ich nehme die Sünde wahr und sage dir dann, deine Sünden sind dir vergeben. Wer ist involviert? Rede drüber, entschuldige dich. Sag, sorry, ich war zu grantig, weil ich neidisch bin. Zum Beispiel. Und mein letzter. Übe dich, ich will mich üben von Herzen in restaurativer Gerechtigkeit. Es geht am Ende viel weniger im Christentum darum, wo wir verkackt haben, was der Fehler oder die Sünde ist. Am Ende ist die Frage, was machst du denn damit? Das ist die eigentlich entscheidende Frage. Die Bibel betont immer wieder, dass es darum geht, das Richtige zu tun, statt einfach nur Laberpalaber das Richtige zu sagen. Wenn du also Mist gebaut hast, wenn du verletzt hast, oder was auch immer, dann bemühe dich um Wiederherstellung. Ja, manche Dinge reißen wir mit dem Arsch ein und wir können sie einfach nicht wiederherstellen. Manche Beziehungen, manche Freundschaften, manche Arbeitsverhältnisse, wie auch immer, die haben wir einfach verbockt und die lassen sich nicht mehr heilen. Und dann ist es auch nicht Teil der restaurativen Gerechtigkeit, der so lange dem anderen auf den Sack zu gehen, bis er so genervt ist, dass er vielleicht so irgendwie richterlich irgendwas verfügt, sondern Wege zu finden, was restaurativ bedeutet, während wir den anderen wirklich wahrnehmen und wirklich sehen. Und auch zu begreifen und zu akzeptieren, dass manche Dinge sich eben nicht einfach so wiederherstellen lassen. Aber ich glaube, es ist am Ende die Haltung, die ganz entscheidend ist. Weil ich eben denke, dass Gott von Anfang an genau das mit uns gemacht hat. Der war immer und immer und immer auf Wiederherstellung aus. Immer. Egal wie viel Mist die Menschen gebaut hatten, so die er begleitet hat oder die mit ihm unterwegs waren, der war immer auf Wiederherstellung aus. Und das wünsche ich mir, dass wir das von Herzen ausstrahlen. Nicht nur in unserer Gottesbeziehung, sondern auch in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen und in der Beziehung zu uns selbst. Fazit also. ich bin noch nicht fertig damit. Ich habe sicherlich nicht alles verstanden und ich bitte euch von Herzen, widersprecht mir, wenn ihr anders denkt und schluckt nicht einfach irgendwas runter. Erinnert euch immer wieder daran, führt euch vor Augen, wie Jesus mit SünderInnen umgegangen ist. Seht in die Bibel hinein und lest diese Texte. Mit welchen Augen auch immer, aber ich hoffe, dass ihr sehen und finden könnt, wie viel davon auf Versöhnung und Wiederherstellung ausgerichtet ist. Und ich wünsche mir, dass wir gemeinsam dazu beitragen, diesen Aspekt der Wiederherstellenden, dieser restaurativen Gerechtigkeit größer machen zu können. Und lasst uns in unsere Herzen reingucken. Sünde ist wie so ein Leuchtpfeil, der auf eine Not zeigt. Und ich wünsche mir, dass wir da hingucken, dass wir uns das trauen. Und das mit so einer Leichtigkeit, in dem Wissen, dass Gott wiederherstellen kann und will. Und dass wir immer wieder nach diesem Jesus suchen, der unsere Not wirklich zutiefst ins Herz ganz heilen will. Und das jeweils zu seiner Zeit.